Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Verfolgung des Dieselskandals in Deutschland bekommt eine neue Qualität. Zum ersten Mal werden Verantwortliche in Deutschland angeklagt. Auch Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, nicht unglücklich darüber, Mitarbeiter am VW-Werkstor.
Endlich mal, dass der an eine Kandare gezogen wird.
Ganz unwissend wird er wohl nicht gewesen sein, oder?
Hat ja einige Auswirkungen gehabt mit der Zeit.
Die Einzelheiten zur Anklage und den möglichen Folgen erfahren Sie gleich hier. Organisatorisch schwierig, aber auch unmöglich. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet noch heute Abend, ob betreute Menschen in Deutschland bereits bei der Europawahl abstimmen dürfen. Unsere Korrespondentin aus Karlsruhe informiert uns und wir berichten über die politischen Positionen zu einer möglichen Impfpflicht in Deutschland. Am Mikrofon dieser Informationen am Abend ist Marina Schweitzer. Guten Abend. In den USA ist Ex-VW-Chef Martin Winterkorn bereits angeklagt. Die deutsche Justiz ließ sich Zeit. Seit heute Mittag ist aber klar, jetzt geht es ums Ganze für insgesamt 5 Verantwortliche hier in Deutschland. Als ersten Beschuldigten soll Martin Winterkorn der Prozess gemacht werden. Nadine Lindner.
Es war ein Paukenschlag heute Mittag aus dem Landgericht Braunschweig. Denn mit der Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn bekommt die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals bei Volkswagen eine neue Qualität. Bislang ging es eher um Anlegerklagen, jetzt geht es beim Ex-VW-Chef Winterkorn um besonders schweren Betrug. Hinzu kommen in der Anklage ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und Untreue. Die Anklageschrift ist laut Staatsanwaltschaft insgesamt fast 700 Seiten dick. Hinzu kommen 75.000 Seiten Beweise. Das zuständige Landgericht in Braunschweig muss jetzt über die Zulassung der erhobenen Anklage entscheiden. Laut Strafgesetzbuch kann schwerer Betrug mit Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren belegt werden. Diese Anklage ist ein wichtiger Zwischenschritt, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt der Nachrichtenagentur dpa. Martin Winterkorn wusste laut den Ermittlern bereits seit Ende Mai 2014 von den Dieselmanipulationen. Dennoch habe er diese weder den zuständigen Behörden angezeigt, noch den weiteren Einbau der Schummelsoftware verhindert, so der Vorwurf. Winterkorn selbst hatte stets bestritten, vor Ende September 2015 von den Dieselmanipulationen, die in den USA aufgedeckt wurden, gewusst zu haben, wie er hier in einem Video vom 20. September 2015 berichtet.
Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. So schnell, gründlich und transparent wie möglich.
Auch in seiner Aussage vor dem Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestags im Januar 2017 hatte Winterkorn angegeben, er habe vorher keine Kenntnis von den Vorgängen gehabt. In der Bundespolitik kamen die ersten Reaktionen aus der Opposition. Oliver Krischer, Fraktionsvize der Grünen, sagte dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio, die Anklage gegen Winterkorn sei richtig und konsequent.
Niemand nimmt Winterkorn mehr die Rolle der Unschuld vom Land ab, die er zuletzt im Abgasuntersuchungsausschuss des Bundestages gespielt hat.
Krischer weiter.
Aber auch der VW-Konzern ist weiter in der Verantwortung. Statt sich nonchalant vom Winterkorn zu distanzieren, sollte er endlich auch seine Verantwortung anerkennen und vor allen Dingen die Kunden, die betrogenen Kunden angemessen entschädigen.
Der Linkparteichef Bernd Rieksinger kritisierte via Twitter die hohen Altersbezüge von Winterkorn. Betrüger in Nadelstreifen dürften nicht belohnt werden, so der Linken-Chef. In China äußerte sich Winterkorns Nachfolger, der neue VW-Konzernchef Herbert Diess, auf der Automesse in Shanghai, einer der wichtigsten Leitmessen in Asien, gegenüber der ARD nur zurückhaltend. Viele der Rechtsstreitigkeiten seien noch nicht abgeschlossen. Die Aufarbeitung des Skandals binde Aufmerksamkeit und Ressourcen bei VW, so Herbert Diess. Dass die Aufarbeitung der Dieselmanipulationen der Konzerne auch nach 3,5 Jahren noch längst nicht abgeschlossen sind, das konnte man auch an den neuen Vorwürfen gegen den Stuttgarter Autobauer Daimler sehen. Gestern hatte die Bild am Sonntag berichtet, dass der Stuttgarter Autobauer heimlich versucht haben soll, eine Abschalteinrichtung zu vertuschen, und zwar mit einem Software-Update in einer freiwilligen Serviceaktion. Deswegen gebe es jetzt eine Anhörung beim Kraftfahrtbundesamt, so die Bild. Daimler bestätigte die Anhörung, wies aber den Betrugsvorwurf zurück. Das Verkehrsministerium wollte sich am Mittag in Berlin zu dem Fall nicht äußern. Das Kraftfahrtbundesamt ist Scheuers Haus als nachgeordnete Behörde unterstellt. Was ist also dran an den Vorwürfen gegen Daimler? Die Einschätzung der Experten gehen auseinander. Hermann Koch-Gröber von der Hochschule Heilbronn und Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe gestern im ZDF.
Dass vermutet wird, dass der Daimler ein berichtspflichtiges Detail an seiner Software nicht berichtet hat. Aber in der Auswirkung halte ich das nicht für sehr signifikant, was dort passiert ist.
Es ist nicht nur eine, es sind viele illegale Abschalteinrichtungen. Und das Schlimme, die Behörden wissen dies und sie decken die Industrie, soweit sie können.
Anders als Volkswagen hat Daimler immer abgestritten, vorsätzlich bei der Abgasreinigung betrogen zu haben.
Dazu kommt heute diese Nachricht für Autobauer. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben in Luxemburg strengere Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos beschlossen. Der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen soll bis 2030 um gut 37% sinken. Ralf Siener berichtet.
Für die Autoindustrie sind die neuen CO2-Grenzwerte der Europäischen Union von großer Bedeutung. Denn zu erreichen sind diese neuen Grenzwerte nur, wenn die Hersteller neben Dieseln und Benzinern immer mehr Elektroautos verkaufen und ihre Produktionsanlagen entsprechend umrüsten. Die neuen EU-Vorgaben sind deutlich schärfer, als die Autoindustrie und die Bundesregierung dies ursprünglich wollten. Die EU-Staaten hatten Anfang Oktober für eine Senkung des CO2-Wertes bei Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen um durchschnittlich 35% plädiert. Deutschland trug das Ziel damals mit, obwohl die Bundesregierung wie auch die Juncker-Kommission in Brüssel eigentlich nur eine Minderung von 30% wollten. Die jetzt beschlossenen, deutlich strengeren CO2-Ziele für Pkw und leichte Lkw sollen helfen, die Klimaziele der EU und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
Für viele Künstler und Autoren könnte es bald mehr Geld geben durch die EU-Urheberrechtsreform. Was schön klingt, befriedigte bekanntlich nicht alle. An der Umsetzung der Reform gab es viel Kritik. Allein in Deutschland wehrten sich Zehntausende auf den Straßen dagegen. Viele von ihnen befürchten etwa Zensur durch die Upload-Filter für Internetplattformen. Die Bundesregierung kam unter Druck und der deutschen Landwirtschaftsministerin kam heute auch eine entscheidende Rolle in Luxemburg zu, wo die Abstimmung zur Reform stattfand. Paul Vorreiter.
Auf Julia Klöckners Unterschrift in Luxemburg kam es an. Hätte sich Deutschland bei der Abstimmung am Vormittag enthalten oder gegen das Vorhaben gestimmt, wäre keine ausreichende Mehrheit zustande gekommen. Denn die Niederlande, Luxemburg, Polen, Italien, Finnland und Schweden stimmten mit Nein. Drei weitere Länder enthielten sich. Die Bundesregierung hat ihrer Zustimmung allerdings eine Erklärung beigefügt, in der sie ihre Lesart der Richtlinie verdeutlicht. Die deutsche EU-Botschafterin Susanne Schech-Konduros trug die Erklärung vor.
Die Vorschrift fordert ausdrücklich die Ausgewogenheit zwischen den Grundrechten sowie die Möglichkeit zu wahren, geschützte Inhalte im Rahmen gesetzlicher Erlaubnisse auf Upload-Plattformen zu nutzen. Die Bundesregierung geht deshalb davon aus, dass dieser Dialog vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu gewährleisten, Upload-Filter nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen und die Nutzerrechte zu wahren.
Die Bundesregierung stellte klar, welche Plattformen aus ihrer Sicht vom umstrittenen Artikel 17 ausgeschlossen sind. Das ist der Artikel, mit dem kommerzielle Plattformen grundsätzlich haftbar gemacht werden für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, zum Beispiel Videos oder Musik. Gegner dieses Artikels kritisieren, dass er Plattformen dazu zwingt, eine Erkennungssoftware einzusetzen, um zu verhindern, dass sich urheberrechtlich geschützte Inhalte auf den Seiten finden. Das Problem dabei, die Technologie sei fehleranfällig, könne nicht genau unterscheiden zwischen geschütztem Material und zulässigem, wie etwa Satire oder Verfremdungen. Die Bundesregierung nennt die Dienste, die Artikel 17 nicht betreffen soll. Zum Beispiel Wikipedia, Blogs und Foren, Messenger-Dienste wie WhatsApp, Special-Interest-Angebote ohne Bezüge zur Kreativwirtschaft sowie Start-ups. Zudem müssten laut Erklärung praktikable Lösungen gesucht werden, wie Plattformen Lizenzen für die geschützten Inhalte einholen. Ihnen solle nichts Unzumutbares abverlangt werden. Timo Wölken, SPD-Europaabgeordneter, hat er sich gegen Upload-Filter eingesetzt und findet die Einschränkungen des Protokolls gut.
Das klare Bekenntnis, die Technik der Inhaltserkennung wirklich nur auf die allergrößten marktmächtigen Plattformen zu beschränken, das ist also Facebook, das ist YouTube, das ist wichtig. Und darüber hinaus haben wir auch eine Ziffer, wenn Nutzer kenntlich machen, dass sie Inhalte Dritter legal benutzen, also zum Beispiel durch eine Genehmigung oder durch eine Urheberrechtsschranke, dann ist die Plattform verpflichtet, das durch einen Menschen überprüfen zu lassen und nicht durch einen Algorithmus. Und das auf nationaler Ebene festzulegen, ist gut.
Die Mitgliedstaaten haben 2 Jahre Zeit, die Regeln in nationale Gesetze zu übersetzen. Das bedeutet, die Diskussion darüber, wie Upload-Filter verhindert werden können, verlagert sich aus Brüssel und Straßburg in die europäischen Hauptstädte. Gegner der Erkennungssoftware in der CDU hatten ein Pauschallizenzierungsmodell vorgeschlagen, mit dem der Einsatz der Software überflüssig gemacht werden soll. Die Debatte über die angemessenen Instrumente ist aus Sicht von Timo Wölken, SPD, erst noch am Anfang.
Die Bundesregierung hat sich jetzt selbst gebunden durch die Protokollerklärung. Am Ende entscheidet aber natürlich der Bundestag und nicht die Bundesregierung. Und da haben sich ja einige Parteien auch in der Bundestagsdebatte sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und insofern kann ich mir jetzt, wird die Debatte die nächsten 2 Jahre, denke ich, noch sehr, sehr intensiv geführt werden.
Julia Reeder, ehemaliges Piratenparteimitglied und bekanntestes Gesicht der Upload-Filter-Gegner, geht offenbar auch davon aus. Sie twitterte wörtlich: Wir müssen uns organisieren, um bei der nationalen Umsetzung das Schlimmste zu verhindern. Auf die Sozialdemokraten ist sie schlecht zu sprechen. Sie teilte mit, die so wörtlich Krokodilstränen deutscher Spitzensozialdemokraten seien bloßes Getöse. Am Ende habe auch Justizministerin Katharina Barley den faulen Kompromiss mitgetragen und mache Upload-Filter zum Normalfall.
Die EU-Urheberrechtsreform ist auf dem Weg. Dazu können Sie auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk hören ab 19.05 Uhr. Menschen mit einer gerichtlich angeordneten Betreuung dürfen künftig in Deutschland wählen. Das hatte zunächst das Bundesverfassungsgericht schon Anfang des Jahres geurteilt, der Bundestag daraufhin auch beschlossen. Die Frage ist nur, ab wann? Grüne, Linke und FDP wollen, dass das schon zur Europawahl in knapp 6 Wochen möglich ist. Und nun müssen in einem Eilverfahren wieder die Karlsruher Richter entscheiden. Gigi Deppe hat die Verhandlung heute verfolgt.
Wir konnten das Gesetz nicht schneller ändern, sagten die Vertreter von CDU und SPD im Gerichtssaal. Kann nicht sein, konterten die Vertreter von FDP, Grünen und Linken. Schon lange würde über die Beteiligung von Menschen mit Behinderung an den Wahlen diskutiert. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts sei doch keine Überraschung gewesen. Ende Januar hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Machtwort entschieden, Menschen mit einer Behinderung, die dauerhaft betreut werden, dürfen nicht pauschal von der Bundestagswahl ausgeschlossen werden, ebenso wenig Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Für die Europawahl Ende Mai hatte der Bundestag allerdings die notwendige Gesetzesänderung nicht mehr hinbekommen. Erst ab 1. Juli gilt ein neues Wahlrecht. Erst bei den Wahlen danach sollen also auch Behinderte, die voll betreut werden, und psychisch kranke Straftäter wählen gehen dürfen. Die Verfassungsrichter fragten heute immer wieder nach, ob es nicht doch schon möglich sei, das für die Europawahl hinzubekommen. Sie diskutierten nicht nur mit Bundestagsabgeordneten und ihren Rechtsvertretern, sondern erkundigten sich auch beim Bundeswahlleiter und anderen Wahlverantwortlichen aus den Ländern. Die waren teilweise eher optimistisch. Man könne auch bei der Europawahl die Betroffenen noch wählen lassen. Das sei nicht völlig unmöglich. In der Umsetzung für die einzelnen Gemeinden wegen der Osterfeiertage und Brückentage und wegen des Personalmangels teilweise schwierig. Ob die Verfassungsrichter sich an diesen Angaben orientieren, zeigt sich heute Abend. Denn sie wollen heute noch über den Eilantrag der Oppositionsfraktionen entscheiden.
Und sollte das Ganze noch hier in der Zeit dieser Sendung stattfinden, dann werde ich Sie natürlich darüber informieren. Jahrelang war der Trend rückläufig. Jetzt steigen die Masernfälle weltweit wieder an. Gerade meldet die Weltgesundheitsorganisation, die Zahl der Masernfälle von Januar bis März 2019 hat sich weltweit vervierfacht, wenn man es mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr vergleicht. Die WHO ist alarmiert und fordert deutlich mehr Anstrengungen, jedes Kind zu impfen. Hilft da eine bessere Aufklärung oder muss eine Impfpflicht her? Die Forderungen aus der deutschen Politik werden jedenfalls konkreter, berichtet aus Berlin Frank Kapellan.
Der Druck auf die Bundesregierung wird größer. Immer mehr Bundesländer schließen sich der Forderung nach einer Masernimpfpflicht an, seit Brandenburg am vergangenen Donnerstag vorgeprescht war.
Ich persönlich bin hier sehr der Meinung, dass wirklich jetzt lange genug rumexperimentiert worden ist,
meint Karl-Josef Laumann am Morgen im Deutschlandfunk. Der Christdemokrat ist Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen und überzeugt davon, dass mit Freiwilligkeit beim Thema Impfen nichts mehr zu machen ist. Er fordert daher eine bundeseinheitliche Verpflichtung zur Impfung bei Kindern.
Ich finde, in der Politik muss es auch so sein, dass nach jahrelangen Debatten, nach jahrelangen Hin und Her, man auch mal irgendwann entscheiden muss. Und es ist doch nicht umsonst so, dass zurzeit doch ein gewichtiger Teil der in den Ländern verantwortlichen Gesundheitsministern sagt, wir müssen diese Frage der Impfpflicht jetzt auch wirklich mal prüfen. Und ich gehe sogar so weit und sage, wir müssen sie durchsetzen.
Mehr oder weniger durchgesetzt wurde sie bereits im SPD-geführten Brandenburg. Dort wird die Impfpflicht als Voraussetzung für die Kita-Aufnahme gerade vorbereitet. Solange es keine bundesrechtliche Lösung gibt, werden wir das im Alleingang tun, bekräftigt der Brandenburger Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner von der Linkspartei. Schließlich gäbe es eine wachsende Zahl ungeimpfter Kinder in den Tageseinrichtungen.
Ich bin auch nicht bereit, das zu akzeptieren, weil es hier tatsächlich um den Schutz von denjenigen geht, die nicht geimpft werden können. Das sind kleine Babys, das sind auch Erwachsene, wo wir Impflücken haben. Und ich glaube, da ist Politik gefordert zu handeln und das macht Brandenburg.
Noch einen Schritt weiter könnten möglicherweise die Hamburger gehen. Bei Schulstartern liegt die Impfrate dort derzeit bei 93%. Das reicht nicht, um die Masern auszurotten, glaubt die CDU-Gesundheitspolitikerin Birgit Stöver. Die Hamburgerin reagiert damit auch auf einen Masernausbruch in Schleswig-Holstein.
Wir fordern die Impfpflicht für Kindergarten- und Grundschulkinder, aber auch für die Beschäftigten in Kindergarten und Grundschule.
Thüringen schließt sich dem Ruf nach Impfpflicht an. Hessen hält eine Verpflichtung für nicht verhältnismäßig. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU setzt weiter auf Aufklärung und Freiwilligkeit.
Wir sind skeptisch gegenüber der generellen Verpflichtung, gleichwohl wir sehr aufs Impfen setzen. Wir haben insgesamt in Bayern eine sehr hohe Impfquote und nicht dermaßen Ausfälle, wie es in anderen Ländern der Fall gibt. Wäre das in Bayern auch so, müsste man drüber nachdenken. Aber derzeit, glaube ich, braucht es das noch nicht.
Seitens der Bundespolitik gibt es dagegen viel Zustimmung. Nach Familienministerin Franziska Giffey hat sich nun auch SPD-Chefin Andrea Nahles klar auf die Seite der Befürworter einer Impfpflicht gestellt. Die individuelle Freiheit hat ihre Grenzen dort, wo sie die Gesundheit vieler anderer gefährdet, betont Nahles in der Süddeutschen Zeitung. Und damit stützt sie die Position von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Es geht sicherlich nicht darum, alle Bundesbürger zu verpflichten, sich impfen zu lassen. Aber wenn es um Gemeinschaftseinrichtungen geht, etwa um Kindertagesstätten, um Schulen, auch um öffentliche Gesundheitsversorgung, kann man sicherlich darüber reden, inwieweit wir zu einer Durchsetzung eines bestimmten Impfstatuses und damit zum Schutz für die anderen in der Gemeinschaftseinrichtung kommen.
Spahn will Anfang Mai einen Vorschlag für eine bundeseinheitliche Regelung unterbreiten. Dabei beruft sich der CDU-Minister auf die Weltgesundheitsorganisation, die kürzlich warnte, die steigende Zahl von Impfgegnern wird zu einer globalen Bedrohung.
Berichtet aus unserem Hauptstadtstudio Frank Capellan. Und damit sind wir um 18.27 Uhr thematisch in Finnland, wo gestern ein neues Parlament gewählt wurde. Und es zeichnet sich ein ähnliches Bild wie inzwischen vielerorts in Europa. Die eine Partei, die den ganz großen Batzen an Stimmen bekommt, die gibt es nicht mehr. Auch durch Stimmen, die auf rechtsgerichtete Parteien fallen. Nun ist es in Finnland besonders drastisch. Die Parteienlandschaft zerfasert wie nie in der Geschichte. Die stärkste Kraft sind mit sage und schreibe 17,7% die Sozialdemokraten. Selbstredend, wie schwer da eine Regierungsbildung werden kann. Carsten Schmiester berichtet.
Das war knapp und zwar buchstäblich. Die Sozialdemokraten haben zwar die meisten Stimmen bekommen, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, aber ihre Freude ist getrübt, denn die populistische Partei Die Finnen hat nur 0,2 Prozentpunkte und einen Sitz im Parlament weniger. Während die bisher in einer Mitte-Rechts-Koalition regierende liberale Zentrumspartei für ihren harten Sparkurs abgestraft wurde und 18 Sitze verlor. Nur Platz 4 hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei. Der Tag danach gehört traditionell den Deutern und Denkern wie Jenny Karimäki von der Universität Turku. Das Wahlergebnis ist ein einziger Protest. Bei Wahlen ist es normal, dass gegen die Regierung protestiert wird, aber diesmal kam die Unzufriedenheit aus zwei Richtungen. Zum einen von den Linksgrünen und dann von der Finnenpartei. Mal sehen, ob die unter einen Hut zu bringen sind. Es sieht nicht danach aus. Antti Rinne, Chef der Sozialdemokraten, kann es sich angesichts der Kräfteverhältnisse zwar nicht leisten, irgendeine Zusammenarbeit auszuschließen. Er ist zu einer blockübergreifenden Koalition gezwungen, aber von den Finnen und ihrem Chef hält er wenig. Die Rhetorik von Jussi Halla-aho und die Werte seiner Partei unterscheiden sich erheblich von unseren. Es ist aber enorm wichtig, dass man gemeinsame Wertegrundlagen hat, wenn man über eine Regierung verhandelt. Während Halla-aho nach der für ihn erfolgreichen Wahl ganz neue Töne anschlägt und seine Partei plötzlich nicht mehr rechts außen sieht. Was traditionelle Grundwerte angeht, ist die Finnenpartei ziemlich in der Mitte angesiedelt. Und es ist möglich, unsere Werte mit vielen anderen Politikrichtungen links und rechts zu verbinden. Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit allen, aber jetzt sind die anderen Parteien am Zug. Halle-Aho hat Oberwasser, mehr als ihm viele Experten nach einer Spaltung und Radikalisierung seiner Partei zugetraut hatten. Für den Politikwissenschaftler Sami Borg waren die Finnen die größte Überraschung der langen Wahlnacht. Mehr noch. Die von Halle-Aho geführte Partei war der zentrale Sieger. Es ist schon ungewöhnlich, dass sich die Partei in der letzten Wahlkampfphase so steigern konnte. Im Vergleich zu den vergangenen Wahlen hat sie allerdings 0,2 Prozentpunkte eingebüßt. Trotzdem halte ich Halle-Ahos Finnen für die eigentlichen Gewinner. Jenni Karimäki widerspricht. Überraschung? Ja. Aber Gewinner? Nein. Natürlich ist das ein Sieg für die Sozialdemokraten. Die Partei war schon lange nicht mehr so stark. Da aber die drei stärksten Parteien jeweils nur einen Sitz voneinander entfernt sind, haben die Sozialdemokraten kein starkes Mandat. Deshalb glaube ich, dass die Regierungsverhandlungen lange dauern werden. Womöglich bis nach der Europawahl, Ende Mai. Darauf tippen viele in Helsinki. Und hoffen gleichzeitig, dass eine neue Regierung spätestens zum Start der finnischen EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli steht. Die schwieriger würde, sollten die EU-kritischen Finnen dann mit an der Macht sein.
Und Carsten Schmiester kommentiert die Situation in Finnland in einer halben Stunde ebenfalls hier im Programm. Im Sudan steigt der internationale Druck zur Bildung einer Übergangsregierung. Noch ist nicht klar, wie es weitergeht. Eine seit rund 10 Tagen andauernde Sitzblockade in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum gilt als einer der Auslöser für den Militärputsch in der vergangenen Woche. Bisher ließ der militärische Übergangsrat die Demonstranten gewähren. Nun gab es Versuche, den Platz vor der Zentrale der Streitkräfte zu räumen. Björn Blaschke über die aktuellen Ereignisse in Khartoum.
Das sudanesische Militär hat versucht, Teile der Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte in der Hauptstadt Khartoum zu räumen. Die Soldaten wollten nach eigenen Angaben Barrieren abbauen und eine Straße für den Verkehr öffnen. Die Demonstranten blieben aber einfach, bis das Militär aufgab, vorläufig. Die Armee hat mehr Soldaten nahe der Sitzblockade zusammengezogen, angeblich um die Demonstranten zu schützen. Als das sudanesische Militär versuchte, die Sitzblockade zu räumen, zogen auch die Demonstrantenleute zusammen. Fernsehbilder zeigen, wie Menschen, Volk und Armee skandierend, zur Militärzentrale strömen, um das Sit-in zu verstärken. Offenbar sind sie einem Aufruf gefolgt. Die Organisatoren des Protestes, unter anderem ein Gewerkschaftsbündnis, hatten im Internet an ihre Unterstützer appelliert, die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen. Abdelkader Ibrahim von der Nationalen Front für den Wandel sagte dem Sender Al-Hadath, er meine nicht, dass es zu Gewalt zwischen Demonstranten und Soldaten kommen werde. Ich glaube nicht, dass das Militär den Sitzstreik räumen wird, da sich das Militär in einem mutigen und klaren Schritt auf die Seite des Volkes gestellt hat, vom ersten Tag der Revolution an. Vergangenen Donnerstag hatte das sudanesische Militär Langzeitpräsident Omar al-Bashir abgesetzt. Der seither regierende Militärrat macht Zugeständnisse. So erklärte der Chef des Militärrates, das Regime von Bashir werde an der Wurzel herausgerissen. Bashirs Vertraute sollen in der künftigen Regierung des Landes keinen Platz haben. Außerdem erklärte der Sprecher des Militärrates, Shamsuddin Kibashi, der neue Kabinettschef werde ein von allen Parteien ausgesuchter Experte. Wir haben schon zuvor in all unseren Erklärungen gesagt, dass die Oppositionskräfte verantwortlich sind für die Ernennung des zivilen Regierungschefs und seines Kabinetts. Wir rufen sie dazu auf, sich zusammenzutun und eine geeinte Stimme zu haben, damit es nicht zu lange dauert, einen Regierungschef zu berufen und eine zivile Regierung zu bilden. Das Militär verkündete auch, dass der nächste Präsident des Sudan aus den Reihen der Streitkräfte kommen solle. Das wollen die Demonstranten jedoch nicht. Sie fordern eine komplette zivile Regierung. Kompromisslos, aber bisher friedlich stehen die beiden Seiten einander gegenüber. Die festgefahrene Situation zu überwinden, eine Herausforderung. Said Sadek, Politikprofessor in Kairo, sieht für den Sudan noch viele Herausforderungen mehr. In diesem Land wurden die Proteste durch Preissteigerungen ausgelöst. Der Preis für Brot stieg beispielsweise im Sudan von 1 Pfund auf 3 Pfund. Nun hat die Revolution das sudanesische Regime gestürzt. Aber die Revolutionäre haben keine Lösung für die Wirtschaftskrise, der die Hälfte der Bevölkerung ausgesetzt ist. Fast 50% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Der Sudan könnte von einer Hungerkatastrophe heimgesucht werden. Stammeskriege können beginnen, Chaos ausbrechen. Wir sind da noch nicht am Ende. An einem Happy End angelangt. Es ist leicht, einen Diktator loszuwerden. Es ist schwer, eine Diktatur zu überwinden und die Folgen der Diktatur. Ein Ägypter sagt das, Landsmann derer, die 2011 das Regime Mubarak stürzten und heute, wie Kritiker sagen, von Militärs beherrscht werden. Die Demonstranten im Sudan wollen nicht, dass ihr Land eine ähnliche Entwicklung durchläuft.
Spätestens seit 5 Jahren ist die sunnitische Terrororganisation Boko Haram weltweit bekannt. 5 Jahre ist es jetzt her, dass sie in Nigeria knapp 300 Schülerinnen verschleppte. Mehr als 100 von ihnen gelten immer noch als vermisst. Jens Borchers über Wut und Trauer in Nigeria in dieser Zeit langen Bangens.
Das war einer der besseren Tage im 5-jährigen Drama um die entführten Chibok-Schülerinnen. 82 freigelassene junge Frauen sitzen im Mai vor 2 Jahren in einem Saal des Präsidentenpalastes in Nigerias Hauptstadt Abuja. Die Fernsehbilder von diesem Empfang zeigen müde Gesichter. Starr und mit leerem Blick sitzen viele Schülerinnen dort, während ihnen Versprechungen gemacht werden. Wir werden das Beste für sie tun, was wir können, sagt eine Ärztin im Namen der Regierung. Und das wird das Beste sein, was sie auf der Welt bekommen können. Die jungen Frauen schweigen. Nigerias Regierung hat angeblich 5 Boko Haram-Kommandeure freigelassen und etwa 3 Millionen Euro an die Terrormiliz gezahlt. Das war der Preis, um die 82 jungen Frauen freizubekommen. Offiziell bestätigt wurde das natürlich nie. Zuvor waren schon 21 Schülerinnen befreit worden, andere konnten fliehen. Jetzt sind immer noch 112 ehemalige Chibok-Schülerinnen in der Gewalt der Terrormiliz Boko Haram. Und immer noch treffen sich täglich Mitglieder der Initiative Bring Back Our Girls in Abuja zu einem Sit-Out. Sie wollen die Erinnerungen an die Frauen wachhalten. Aber was wissen sie über ihr Schicksal? Fatima Abakaka von Bring Back Our Girls sagt:
Honestly, we are blank. Nothing.
Ganz ehrlich, nichts. Wir bekommen keine Informationen vom Militär oder von der Regierung. Niemand sagt etwas. Totale Stille. Fatima Abakaka macht Nigerias Regierung bittere Vorwürfe. Ihr Eindruck ist, die Politik habe die Chibok-Mädchen vergessen. Ob etwas im Hintergrund passiert, um die jungen Frauen aus den Händen der Terrormiliz zu befreien, ist nicht bekannt. Viele sagen, Nigerias Regierung habe zu wenig getan, um die Chibok-Mädchen zu retten. Adoabi Nwaobani sagt, das sei nicht fair. Sie hat lange recherchiert und schließlich ein Buch über deren Schicksal geschrieben. Nwaobani meint, die Bring Back Our Girls-Kampagne habe gewirkt. Vor und nach der Chibok-Entführung seien schon tausende andere Mädchen verschleppt worden. Durch Bring Back Our Girls habe die Regierung dann reagiert. Dadurch war die Regierung gezwungen, gegen Boko Haram vorzugehen und diese vergessenen Mädchen wurden gerettet. Diese geretteten Frauen und Mädchen haben sexuelle Gewalt, militärische Auseinandersetzungen und Gefangenschaft erlebt. Einige Chibok-Mädchen leben mittlerweile in den USA. Sie können dort die Schule besuchen, manche studieren. Andere sind zurückgekehrt nach Chibok, in ihr Heimatdorf, und versuchen dort wieder in ein normales Leben zurückzufinden, so gut es irgendwie geht.
Björn Blaschke berichtete über die Schülerinnen aus Chibok. Einige von ihnen sind nach 5 Jahren immer noch in Boko Haram-Gefangenschaft. Es ist schwer vorstellbar, wie so etwas funktioniert, aber es hat geklappt. Israelische Forscher haben zum ersten Mal ein Herz aus menschlichem Gewebe hergestellt und jetzt das erst einmal Unvorstellbare im 3D-Drucker. Tim Assmann berichtet über das Ergebnis und was das für mögliche Transplantationen in der Zukunft bedeutet.
Hellrot und ungefähr so groß wie eine Kirsche. So sieht das Kunstherz aus dem 3D-Drucker aus. Von der Größe her entspricht es ungefähr dem Herz eines Hasen, erklärten Forscher der Universität Tel Aviv nun, als sie den Prototypen vorstellten. Den israelischen Experten ist nach eigenen Angaben ein Durchbruch gelungen, denn sie konnten ein Mini-Herz drucken, das aus menschlichem Gewebe besteht, eigene Blutgefäße und sogar Herzkammern hat. Das Kunstherz sei vergleichbar mit dem eines menschlichen Fötus, so die Forscher. Für den Druck verwendet wurde eine Art Biotinte aus Zellmaterial und Proteinen. Das 3D-Kunstherz schlägt aber noch nicht. Die Zellen könnten sich noch nicht selbst synchron zusammenziehen, erklärten die israelischen Wissenschaftler. In den nächsten Stufen soll das Kunstherz nun im Labor lernen zu arbeiten und später dann in Tierversuchen getestet werden. Bis zu einer möglichen Transplantation in einen menschlichen Patienten werden noch Jahre vergehen, falls die Technologie sich überhaupt so weit durchsetzen sollte. Das Fernziel der Forscher sind Kunstherzen aus dem 3D-Drucker, die passgenau für den jeweiligen Patienten entwickelt werden können. Dann wäre die Medizin nicht mehr auf Organspenden angewiesen.
Und das waren die Informationen am Abend. Die Informationen zum erwarteten Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Stimmrecht für betreute Menschen bei der Europawahl. Dann in unserer Sendung Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Am Mikrofon war Marina Schweitzer.